Und wir beginnen jetzt. Das ist wohl Teil. Also das letzte Mal, ich hab mir die Teile ja nicht mal aufgeschrieben, was ist. Na egal. Teil 8, 9 oder 10. Und wir befinden uns inzwischen in Kapitel 2. Und heute lesen wir Verse 12 bis 17. Und das ist das Sendschreiben an die Gemeinde von Pergamos oder Pergamon. Je nachdem, wie man es ausspricht, geht beides. Das eine ist die weibliche und das andere ist die männliche Form. Ja. Ja, so wie im Deutschen kann man das nicht. Okay. Ich lese erstmal den Text vor und dann beten wir zusammen. Vers 12 bis 17, Kapitel 2. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamos schreibe: Das sagt der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst. Da, wo der Thron des Satans ist. Und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast. Auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verbogenen Manna zu essen geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Jesus, wir danken dir für diesen wunderbaren Brief. Bitten dich, dass du uns heute Abend die Herzensaugen und Herzensohren öffnest, dass wir hören, wie Jünger hören. Und dass wir verstehen und lernen, was der Geist der Gemeinde sagt, was du deiner Gemeinde in der Endzeit mitteilst, was dir wichtig ist, wenn du auf deine Gemeinde schaust. Bitten dich, dass du uns das Herz aufschließt, dass du uns Verständnis gibst und dass wir hier weggehen mit einer größeren Offenbarung von dir selbst, wie du bist, was dein Wille ist, was dein Plan ist, Herr. Das wollen wir heute ergreifen und durch Offenbarung deines Geistes verstehen. Gib uns dazu Gnade, Jesus. Amen. Okay. Ich lese mal Vers 12, den wir überspringen. Ich sage gleich warum. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamos schreibe: Das sagt der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Diese Sendschreiben werden ja immer, ich wiederhole das einfach mal, falls ihr es vergessen habt, das ist schon eine Weile her. Die Sendschreiben werden immer eingeleitet mit einer Beschreibung dessen oder einem Aspekt der Offenbarung Christi aus dem ersten Kapitel. Und da haben wir schon gelesen, dass in Kapitel 1, Vers 16 steht, das sehe ich gerade hier, dass aus dem Mund Jesu ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervorgeht. Und hier heißt es jetzt: Das sagt der, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. So, damit jeder weiß, wer hier spricht, das ist Jesus Christus. Und jedes dieser Sendschreiben fängt auch mit diesem Satz an: Ich kenne deine Werke. Und das ist hier unser Punkt 1. Wie auch bei Ephesus und bei Smyrna kommt jetzt Pergamos und Jesus gibt uns hier, wie bei allen anderen Sendschreiben, auch eine Analyse bzw. ein Fazit, wie er die Gemeinde betrachtet, wie er die Gemeinde einschätzt. Das ist etwas Hochinteressantes, das kann ich nur empfehlen, mal jedem Einzelnen im Gebet zu formulieren. Jesus, zeig du mir doch mal, wie du mich siehst. Mein Leben, meine Frömmigkeit, meine Pläne, meine Taten, meine Worte, meine Werke, meine Liebe, alles, was ich habe, ich will es aus deiner Perspektive sehen. Und wenn man diesen Gedanken näher verfolgt, kommen wir ganz schnell dahinter, dass es unsere einzige Hoffnung ist, überhaupt in Wahrheit und Realität zu kommen. Denn wir denken ja sowieso immer, dass wir es richtig machen. Das ist schon sehr selten der Fall, dass wir irgendwie zu einer Erkenntnis kommen und sagen, das kannst du besser machen. Sagen wir so dieses, beim Einstellungstest nennen sie 3 Stärken und 3 Schwächen. Da sagt man sich immer irgendwas aus den Fingern und dann, aber dass jemand wirklich zu einer Erkenntnis kommt, wie sein Leben ist, wie sein Leben beurteilt wird, das kann uns nur Jesus offenbaren. Kann nur von außen kommen. Und Jesus natürlich ist der beste Kandidat. So, und das Erste, was er hier sagt, ist nicht, ich weiß, was du tust, sondern ich weiß, wo du wohnst. Das ist auch schon mal gut, zu wissen, dass Jesus weiß, wo wir wohnen. Halleluja. Jesus kennt unsere Stadt, Jesus kennt unser Land, er weiß, wo wir wohnen. So, und hier heißt es nun, es ist ein ganz besonderer Wohnsitz. Ich weiß, wo du wohnst, heißt es in Vers 13. Wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. So, und jetzt wird es spannend. Habe ich ja schon ein paar Mal angekündigt. Der Thron des Satans. Ich gebe euch mal ein paar Hintergrundinformationen zu dieser Stadt Pergamos. Das ist auch heute eine riesengroße Ausgrabungsstätte, diese ganze Stadt. Also das kann man sich heute noch angucken. Übrigens nicht nur in der Türkei, sondern auch in Berlin. Im Pergamon-Museum. Und zwar war das eine ziemlich große Stadt, die an einer, also die teilweise auf einer Anhöhe gebaut war. Es war quasi eine Stadt, die wie so den Berg hochging. Und diese Stadt beherbergte eine riesengroße Anzahl an Götzentempeln. An Götzentempeln, an Heiligtümern. Der allerberühmteste ist in ca. 300 Meter Höhe, da auf diesem Hügel gebaut wurden, da sieht man heute noch das Fundament und den Sockel, der ist in Berlin ausgestellt und rekonstruiert. Das ist der Zeus-Altar. Ich habe mir das selber noch nicht angeguckt, ich habe es im Internet mir mal ein paar Bilder angeguckt, die sind schon sehr imposant und würde ich mir auch gerne mal angucken. Ein riesen Ding und also wirklich auch ein gigantisches Fundament steht immer noch dort. Das von damals, von vor 2000 Jahren und dann dieser Sockel, der wurde alles nach Berlin geschafft und dann die fehlenden Stücke rekonstruiert. Das war also so, dass das große Heiligtum, was da weithin sichtbar war, aber das war bei weitem nicht alles. Es gab also Athena-Heiligtümer oder das Athena-Heiligtum, es gab das Demeter-Heiligtum, es gab ein Hera-Heiligtum, ein Dionysus-Tempel, dann gab es die berühmte Rote Halle, in der wurden die ägyptischen Götter verehrt. Dann kommt aus Pergamon dieses Symbol, was die Apotheker benutzen, mit diesem Stab und der Schlange drumherum. Dieser dieser Schlangenheilkult kommt, den Namen habe ich da auch gelesen vorher. Dieser Schlangenheilkult, das war ein Schlangenheilkult und der hatte seine Heimat und sein Zentrum in Pergamon. Das heißt, da wurden dann Schlangen benutzt und aus Schlangen unsichtbare Kräfte bezogen, um Menschen zu heilen. Und dann war Pergamon nicht zuletzt ein Zentrum des Kaiserkultes. Das war ja nicht wie heute, dass wir Angela Merkel haben oder wie in England die Queen, sondern im Römischen Reich war das so, dass der Kaiser gottgleich war und jeder Bürger des Römischen Reiches musste bekennen, dass der Kaiser der Herr ist. Und von Anfang an, seit Apostelgeschichte Kapitel 2, seit Pfingsten, ist die Gemeinde im Widerstand gegen dieses Gebot. Im Römischen Reich gab es grundsätzlich Religionsfreiheit, jeder konnte tun und glauben und lassen, was er wollte, wenn ich bekenne, dass der Kaiser der Herr ist. Was danach passiert, ist völlig Schnuppe, aber wenn man das nicht bekennt, dann ist man gefährlich. Und deswegen, weil die Christen sich natürlich auch gegen diesen Kaiserkult gewandt haben, wurden sie sehr hart verfolgt bis ins 4. Jahrhundert und den Löwen vorgeworfen und gekreuzigt und was weiß ich nicht alles, weil sie das nicht bekannt haben. Weil Petrus sagt in der Apostelgeschichte 2, ihn, das heißt Jesus, hat Gott zum Christus als auch zum Herrn gemacht. Und mit diesem Titel Christus schlägt er die Juden vor den Kopf und bringt ihnen einen Anstoß, und mit dem Titel Herrn, Kairos, oder Kairo, oder so ähnlich, stößt er die Römer vor den Kopf. Die, quasi die Christen, die sagen, Jesus ist unser Herr und nicht der Kaiser. So, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Gemeinde ist in dieser Stadt. Halleluja. Und es ist auch wunderbar, dass Jesus überhaupt nicht, ich habe schon Predigten darüber gehört, das war äußerst seltsam, wo das wie dargestellt wurde, warum wohnt die Gemeinde dort, und das kann die Gemeinde dort nicht machen. Das ist ja so schlimm, dass sie da wohnt, und die muss doch bitte umziehen, und was völliger Quatsch ist. Jesus lobt die Gemeinde dafür, er hat Verständnis für die Gemeinde, er sagt, ich weiß, wo du wohnst, da wo der Teufel ist, mit keinem Wort kritisiert er das. So, und hier sehen wir auch ein biblisches Prinzip, da will ich auch noch kurz drauf eingehen, und zwar das Prinzip der Höhenheiligtümer. Es gibt Berge bzw. Hügel, sehen wir in der Bibel immer wieder, die Dämonen geweiht sind. Und das sind Orte, an denen sich die unsichtbare Welt besonders aktiv bündelt und dämonische Himmelsfürsten von dort aus regieren. Wir kommen dann noch an den, weil das ist dann alles miteinander verwoben, was dann hier kommt, Benedilium und so weiter. Denn der Bileam wurde gerufen, das Volk Israel zu verfluchen, und er wurde auf drei Berge geschickt, und das waren drei Götzenberge, die den Dämonen geweiht wurden, wo den Dämonen geopfert wurde, und von dort aus sollte er mit dieser geistlichen Power, sollte er das Volk Israel verfluchen. Babylon in Offenbarung Kapitel 17 ist gebaut auf 7 Hügeln. Wir können jetzt in verschiedene Theorien reingehen, und wenn du ein bisschen googelst, findest du da alles Mögliche, weil New York ist auf 7 Hügeln gebaut, Rom ist auf 7 Hügeln gebaut, und dann kannst du dich in wilde Theorien verstricken. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb der Turmbau zu Babel stattgefunden hat. Das war nicht, weil die ein schönes Hochhaus bauen wollten, sondern weil sie mit der unsichtbaren Welt sich verknüpfen wollten und wie eine Art Pakt mit dem Teufel eingegangen sind. Nichts wird uns unmöglich sein, haben sie gesagt. So, diese und meine Überzeugung ist, dass Pergamon damals, nicht, ich glaube nicht mehr heute, aber dass damals dieses Pergamon ein Ort dieser vermehrten dämonischen Aktivität war, und deshalb heißt es der Thron des Teufels. Und da hat der Teufel die meiste Macht gehabt, die meiste Macht ausgeübt, und am offensichtlichsten gezeigt, wer er eigentlich ist. In diesem Schlangenheilkult, mit dem all diesen, mit dem Zeus-Altar und so weiter, sind ja alles andere Namen für dämonische Kräfte. Und Jesus sagt, da ist der Thron des Teufels.
Darf ich kurz was fragen?
Ja.
Ich glaube eigentlich, dass es sowas ja auch noch heute gibt, so dass so Plätze oder auch besonders so Hügel irgendwie die Dämonen halt geweiht wurden. Aber es gibt ja auch Leute, oder das habe ich schon gehört, die sagen, anhand von dieser Geschichte, wo die Dämonen dann in die Schweine fahren sollen, dass sozusagen dämonische Kräfte immer nur an Lebewesen irgendwie gebunden sind und jetzt nicht ein Hügel einfach irgendwie, dass dort Kräfte sein können, ohne dass dort sozusagen Menschen das praktizieren, was der Teufel sozusagen macht. Hast du da irgendwie...
Also wir können da kurz drauf eingehen. Es ist eigentlich nicht das Thema, aber wir können kurz drauf eingehen. Es gibt genauso wie bei Engeln und wie bei Menschen, gibt es auch bei Dämonen eine Hierarchie. Die kleinen Dämonen wohnen in Menschen. Also ich tue das jetzt mal runterbrechen. Die wohnen in Menschen, und von denen sagt Jesus, wenn die ausgefahren sind, sind die unstet und gehen durch wüste Orte, und dann suchen sie sich eine Behausung. Wenn sie keine finden, denken sie sich, okay, ich dorthin zurück, wo ich ausgetrieben wurde. Und wenn das Haus leer ist, kann er da auch rein. Dann gibt es Dämonen, die sind wie, das sind Regierende. Die haben Abschnitte für sich auf der Welt, die sie regieren und wo ihr Einfluss ist. Das klingt ziemlich krass, aber wenn du verschiedene Bibelstellen anguckst, geht das ganz deutlich hervor, zum Beispiel aus Daniel, wo da Daniel 21 Tage betet, dieses Daniel-Fasten macht. Und am letzten Tag kommt der Engel des Herrn zu ihm und sagt, Am ersten Tag, als du angefangen hast zu beten, wurde ich losgeschickt, aber der Prinz, der Fürst von Persien, hat mich gehindert, bis zu dir durchzudringen. Das heißt, da war ein 21-Tage-Gebet notwendig, bis der Engel des Herrn da wie durchgedrungen ist. Am ersten Tag ist er losgeschickt worden. Und so sind, also nach biblischem Maßstab gemessen, sind diese ganzen dämonischen Fürsten und Regierungen Realität. Und ich gehe fest davon aus, dass es heute auch noch solche Orte von vermehrten dämonischen Aktivitäten geht. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ich glaube nicht, dass wir alle unsere Rucksäcke packen sollten und dann auf dem Himalaya irgendwie auf einen großen Berg steigen sollten, um dort zu beten, wie das auch manche machen. Ich denke, dass, also ich zumindest sehe ich aus daraus, wie ich die Bibel lese und wie ich Frömmigkeit verstehe, nicht dass unser Kampf gegen den Feind ist, dass wir dem hinterherjagen, da wo er aktiv ist und dort jetzt fasten und beten und dann zum Pergamon-Museum, wie das auch schon manche gemacht haben, ich sage jetzt die Namen nicht, aber berühmte Christen, dann hingegangen sind, dort davor Lobpreis gemacht haben, die Macht gebrochen haben und so weiter, das ist dann Unsinn. Das Problem ist ja nicht der Teufel in dem Sinne, sondern das Problem ist, dass die Menschen dem Teufel dienen. Das heißt, das Reich Gottes kommt und nicht auf den Berg, sondern es kommt in Herzen. Und das ist unser Auftrag als Christen, das Evangelium zu den Menschen zu bringen. Natürlich immer mit dem Bewusstsein, der Teufel ist am Berg und im Gebet und so weiter, aber unser Leben besteht nicht nur aus Dämonen hin und her jagen und so weiter. Klar gibt es bestimmte Menschen, Christen, kenne ich auch einige, beziehungsweise einige meiner Vorbilder Geistlichen, die einen besonderen Ruf zum Gebet haben und dieses bis zum besonderen Gegenstand der Fürbitte machen, aber das kann, also das weiß ich nicht, ob das dann notwendig ist, dann unbedingt auf den Berg zu klettern oder dorthin zu gehen oder was auch immer. Das kann sein, wenn man sich geleitet fühlt. Ich sehe das skeptisch. Nicht kritisch, aber skeptisch. So, okay. Frage beantwortet? Gut. Was habe ich hier aufgeschrieben? So, Jesus kritisiert nicht, dass die Gemeinde sich an diesem Ort aufhält. Er lobt sie sogar und zeigt Verständnis für die Leiden, die das mit sich bringt. Halleluja. Das Leichteste, was die Gemeinde hätte machen können, ist umziehen. Aber gerade an diesen Orten, wo die Menschen verloren sind, wie in unserer Stadt, da wird die Gemeinde gebraucht als Licht für die Welt und als Salz für die Erde. Okay. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt und das habe ich genannt negativer Erfolg. Da gibt es bestimmt auch nochmal einen richtigen Begriff dafür. Das ist das Einzige, was mir eingefallen ist. Wenn wir das mal lesen. Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron des Satans ist. Und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast. Auch an den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Es gibt positiven Erfolg und negativen Erfolg. Und beides ist Erfolg. Wenn du zum Beispiel mal als Vergleich 1. Thessalonicher 1, Vers 8 ausschlägst, das ist ein ganz typisches Beispiel von, wie wir uns Erfolg vorstellen und wie das Einzige, was wir als Erfolg eigentlich verbuchen, 1. Thessalonicher 1, Vers 8, da heißt es von den Thessalonichern, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. So, hier haben wir eine Gemeinde, die hatte so einen kraftvollen Dienst. Viele Menschen haben vom Wort Gottes gehört, viele sind zum Glauben gekommen. Die hatten einen riesigen Einfluss, überall hin waren sie bekannt. Das ist ein positiver Erfolg. Das ist so, das Reich Gottes wird größer, das ist das, was wir uns meistens wünschen, wenn wir an Gemeinde denken und an Wachstum. Sollen viele Leute sein und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Aber die Gemeinde in Pergamos hatte ganz andere Erfolge. Die hatte erstens den Erfolg, dass sie an dem Namen Jesu festgehalten hat. Halleluja. Nicht, dass sie den Namen Jesu verkündigt hat. Nicht, dass sie eine große Evangelisation einberufen hat und irgendwie Rainer Bonke eingeladen hat und 10.000 sind zum Glauben gekommen. Sondern, dass sie einfach für sich, die Christen, die sie waren, die Nachfolger des Herrn, für sich den Namen des Herrn bewahrt haben. Und wenn du die Umstände anguckst, in denen die Gemeinde da in Pergamon gelebt hat, dann verstehst du, warum das ein Erfolg ist. In so einer dämonisch geladenen Atmosphäre, ja, an jeder Ecke Sünde, Götzendienst, überall die Perversion, überall der Abfall, überall die Gefahr, getötet zu werden. Und unter diesem Druck zu sagen, nein, ich halte an Christus fest, ich halte an Jesus fest, das ist ein Erfolg.
Warum ist der negativ?
Der ist nicht negativ, sondern der, das offensichtlich Jana, sag du mal, wie das ist.
Na, es ist halt ein qualitativer Erfolg, also nicht quantitativ, weil sich viele bekehren.
So kann man es ausdrücken. Der ist nicht negativ, der ist super gut.
Weil die Überschrift negativ.
Ja, ich habe. Weiß nicht. Aber in der Verhaltenstherapie,
also nicht Therapie, aber das Forschung. Es gibt dieses Positive, dann kommt was vorwärts, das Negative, dass du das bei mir jetzt aber jetzt nichts schlechter machst. Also ich glaube, der Erfolg ist, dass du dabei bleibst, standhaft bleibst.
Ja, das ist nicht negativ.
Was du noch erzählen hast, auch irgendwie weiterkommst.
Das ist das falsche Wort. Also nehmen wir mal an, ich bin Soldat, sitze in meinem Bunker und die Feinde strömen auf mich ein und ich schlage sie alle weg. Und der Bunker steht am Ende des Tages noch. Das ist ein Erfolg. Aber es ist auch ein Erfolg, wenn ich sage, also mit der Bunker raus hier und ich habe oben noch die anderen Bunker von den Bösen, von den anderen. Das ist auch ein Erfolg. So, aber die Gemeinde hat nur ihren eigenen Bunker gehalten. Sie hat ihren Namen, ja, ihr seid jetzt alles Frauen, ihr könnt mit dem Beispiel jetzt sehen.
Ich habe den Namen mit dem Beispiel sehr gut.
Super. Diese Gemeinde, diese Christen haben ihr Herz eingehalten und haben gesagt, ich halte an Jesus fest. Und wenn man die Umstände anguckt, ist das kein kleiner Erfolg, sondern ein Riesenerfolg. Eine Gemeinde wie in Ephesus, die Verfolgung ganz wenig nur kannte, die damit fast gar keine Probleme hatten, weil auch die ganze Stadt fast bekehrt, für die wäre das kein Erfolg gewesen. Zudem würde Jesus sagen, wie bitte, du hast nur deinen Glauben für dich bewahrt, aber selber, du hast niemanden von Jesus erzählt, niemanden zum Glauben gebracht, für die wäre das kein Erfolg gewesen.
Also ein fruchtloser Erfolg.
Ein fruchtloser Erfolg. Aber unter deren Umständen ist es ein Riesenerfolg. Denn sie haben an dem Namen Christi festgehalten und den Glauben nicht verleugnet. Die Gemeinde, die in Zeiten der Verfolgung und in unter Druck und jeder Christ, jeder Einzelne, der in Zeit der Verfolgung und unter Druck den Namen des Herrn nicht verleugnet und am Glauben Christi festhält, der ist ein Sieger. Also ich finde das gut.
Ja, Amen.
Danke. Und hier wird dann uns von einer besonderen Zeit der Drangsal berichtet, also die Jesus gesehen hat, auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da wo der Satan wohnt. Und dieses Wort Zeuge heißt der Märtyrer. Auch in den Tagen von Antipas, der mein treuer Märtyrer war. Habt ihr unter dieser heftigen Verfolgung, wo es alle mit dem Leben, das Leben bedroht war, habt ihr gesagt, ich bleibe bei Jesus. Ich halte fest an ihm. Ich verleugne den Glauben nicht. Ich verleugne meine Taufe nicht. Ich halte fest. Ich beuge mich nicht vor den Götzen. So, das allererste war, dass Jesus die guten Werke kennt. Halleluja. Jesus kennt unsere guten Werke und er freut sich darüber und er lobt uns dafür. Aber er kennt auch, jetzt kommt wieder das Wort negativ, jetzt passt das, das ist ein wirklich negativer. Ich kenne deine negativen Werke. Und da lesen wir dann das allererste Mal von der Lehre Bideams.
Also negativ im Sinne von
negativ.
Ungerecht.
Nee, das, was du schlecht machst, wofür du Buße tun musst. So richtig, man kann auch böse sagen oder nicht gut oder sündig. Oder
okay, verstehe ich.
Negativ. Gut, okay, ja, halt negativ. Ich hoffe, ich muss es nicht bei jeder Predigt, wenn ich das Wort negativ verwende, nochmal erklären, dass ich wirklich negativ meine. Okay, gut, also die Lehre Biliams. Wer hat vor kurzem die Geschichte von Biliam gelesen, zufällig? Irgendeiner?
Ja, nicht so lange,
aber
auch kurz
bei Wikipedia nachgelesen. Ja, auch nicht schlecht.
Ja, man weiß das mit dem Esel und so, aber.
Esel und so?
Manche nehmen dass man als Christ keine Tierquälerei machen darf.
Interessante. Okay. Die Lehre Biliams. Jetzt muss ich gucken, was ich hier aufgeschrieben habe. Oder erstmal, dass den Glauben nicht verleugnet, festgehalten. Die Umstände definieren, was Erfolg ist. Aus der göttlichen Perspektive. In gewissen Zeiten und Orten wird es von Jesus als Erfolg gewertet, einfach nur für sich zum Glauben, den Glauben zu bewahren. Die Lehre Biliams. Da wir leider nicht Zeit haben, jetzt hier 4, 5 Kapitel aus dem 4. Buch Mose zu lesen, fasse ich das kurz für euch zusammen. Die Geschichte von Biliam steht ab 4. Mose Kapitel 22. Ist eine sehr interessante Anekdote, die ihr gern selber nachlesen könnt. Und der Geist des Herrn wird zu euch sprechen. Und zwar, das Volk Israel ist 40 Jahre durch die Wüste gewandert und Gott hat gesagt, so, jetzt ist es soweit, ab ins gelobte Land. Ihr schnappt euch das gelobte Land. Und dann war zuerst Baschan, der sich dieses Volk oder dieses Land Baschan mit dem König Og, den merke ich mir immer so schön, weil der so kurz klingt, sich dem Volk Israel entgegengestellt hat. Die haben sie platt gemacht und dann sind sie weiter und dann kamen die an das Land der Ammoniter, der Moabiter, Entschuldigung. Und der Moabiterkönig, der hieß Balak. Und der Balak wusste, er hat keine Chance gegen Israel, weil die eine übernatürliche Unterstützung haben, der er nicht gewachsen ist. Ja, die haben ja davon gewusst, das Meer ist gespalten durch die Wüste, also die Götter Ägyptens wurden geschlagen mit Gericht und so weiter. Der wusste, da ist eine geistliche Macht, eine geistliche Kraft, die er alleine nicht besiegen kann. Also braucht er Unterstützung auf diesem Level der geistlichen Kraft. Und er holt sich den Biliam. Er hat ganz schon mal weggewohnt und dieser Biliam war ein Prophet. Später wird er dann nur noch Wahrsager genannt. Weil ich war mal ein echter Prophet und ist die ganze Aktion dann nur noch zu einem Wahrsager geworden. Auf jeden Fall holt er den und bittet ihn, lieber Biliam, bitte verfluche das Volk Israel. Ich versuche kurz zu machen, aber es ist so schön, das ist so eine interessante Geschichte, man könnte jetzt jedes Detail hier. Sondern gehen die auf den ersten Berg, der ist einem bestimmten Götzen geweiht. Und dann sagt er, dann opfern die dem Götzen, machen ihre Rituale da, ja, um die geistliche Kraft zu beschwören und um die Dämonen herbeizurufen. Und dann sagt er so, Biliam, jetzt ist dein Punkt gekommen. Und der Biliam macht seinen Mund auf und segnet das Volk Israel. Halleluja. So, das nächste Mal, wenn du an so einem Höhenheiligtum mit so dämonischer Aktivität bist, mach dir keine Sorgen, es kommt Segen, obwohl es ein dämonischer Ort ist. Danke, Jesus. So, da kommt Segen und Balak rastet aus. Was? Ich habe dich gerufen und will dich bezahlen, dass du die fluchst, aber nein, du hast sie jetzt sogar gesegnet. Dann klettern die runter, gehen auf den nächsten Berg, da passiert das Gleiche nochmal. Balak, Biliam öffnet seinen Mund und statt eines Fluches kommt Segen hervor. Und dann gehen sie auf den dritten Berg, Balak ist wieder völlig aus dem Häuschen und Biliam sagt, ja, ich will es beim nächsten Mal versuchen. Und dann gehen sie auf den Berg und dann kommt die stärkste und mächtigste Prophetie, die Sabine, die haben überhaupt, also viel kräftiger als die davor. Und er ruft aus, das Volk Israel, sein Gott ist in ihrer Mitte, sie sind starke Krieger und segnet sie das dritte Mal. Und dieser ganze Plan von Balak, da sich zusätzliche geistliche, dämonische Power zu holen und dann das Volk zu verfluchen, ist fehlgeschlagen. Halleluja. So weit, so gut. Aber so endet die Geschichte nicht und so, das hat auch nichts mit der, bis jetzt mit der Lehre Biliams zu tun. Was dann passiert ist, ist, dass der Balak gesehen hat, okay, der Biliam kann die nicht verfluchen, ich kann sie nicht besiegen. Biliam aber wollte unbedingt den Lohn, der ihm versprochen wurde. Das heißt, er musste Ergebnisse liefern. Also hat er Folgendes gemacht. Er hat gesagt, pass auf, wir können sie nicht geistlich verfluchen und dann im Krieg besiegen, aber ich habe eine andere Idee. Du holst deine hübschesten Mädchen und die schickst sie zu denen hin und die laden sie ein, komm, wir feiern, wir haben Spaß, komm zu unseren Götzenopfern und du lädst sie mit durch diese Mädchen ein, mit zum Götzendienst und das ist genau das, was passiert ist. Wenn wir uns das vierte Buch Mose mal angucken können hier, wir müssen gucken, wo das steht, 4. Mose 25, Vers 1 bis 5. Und Israel ließ sich in Sittim nieder und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein und das Volk aß mit ihnen und betete ihre Götter an. Ja, das, naja, egal. Und Israel begab sich unter das Joch des Baal Peor, diesem einen Götz oder diesem einen dämonischen Götzen, der sie vorhin verfluchen sollte, was er aber nicht geschafft hat. Und jetzt kommt Israel und begibt sich freiwillig unter die Kraft und unter die Macht dieses Götzen. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel. Und darauf hat der Biliam spekuliert. Wenn wir sie nicht von außen vernichten können, dann bringen wir sie dazu, sich von innen selbst zu vernichten durch das Gericht Gottes. Und das brauchen wir gleich alles, weil das alles ist ja eine Lehre für die Gemeinde. Und der Herr sprach zu Mose, nimm alle Obersten des Volkes und hänge sie auf für den Herrn angesichts der Sonne, damit der brennende Zorn des Herrn von Israel abgewandt wird. Und Mose sprach zu den Richtern Israels, jedermann töte seine Leute, die sich unter das Joch des Baal Peor begeben haben. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Diese Plage kommt dann und vernichtet ganz viele Israeliten. Und dann Vers 9 lesen wir, die Zahl derer aber, die an dieser Plage starben, war 24.000. Und dann kommt diesen herrlichen Verse, Vers 11 bis 18, wo sie alle weinen und Buße tun und Fürbitte machen vor dem Zelt des Herrn. Die ganzen Priester und Mose und das ganze Volk, alle, die dazu bewegt waren. Und vor allen anderen kommt einer von den Israeliten an, hat an der Hand so eine moabitische Frau und geht in sein Zelt. Vor allen anderen, während die gerade ihre Bußkonferenz haben, läuft er dahin und dann kommt dieser Pineas oder Phineas, je nachdem, was für eine Übersetzung du hast, und er nimmt seinen Speer, läuft da rein und rammt die beide gleichzeitig, während die gerade Sex haben in den Boden. Und das hat Gott gefallen. Aber gut, okay, das können wir später mal lesen. Ist nur eine interessante Episode. So, was hat Biliam gelehrt? Er lehrte den Balak, das habe ich auch irgendwo richtig stehen, wo habe ich denn mir das aufgeschrieben? Ja genau, 4. Mose 31, Vers 16. Nicht, dass er denkt, ich denke mir das alles aus. Siehe, sie haben ja in der Sache des Peor durch den Rat Biliams die Kinder Israels vom Herrn abgewandt, so dass der Gemeinde des Herrn diese Plage wieder vor. Es war Biliam, 4. Mose 31, Vers 16. Ja, 31, 16. Es war Biliam, der dem Balak gesagt hat, schick deine Mädels hin, Die sollen die zu den Götzenopfer einladen und dann werden die sich selber vernichten. So. Das heißt, die Lehre Bilians ist, erst hat erstens mit Götzendienst zu tun, zweitens mit Unzucht. Was ist dieser Götzendienst, der hier gemeint ist, ist die Vermischung von Gottesdienst, das heilige Volk Gottes, was Gott dient, fängt an, nicht 100%, aber teilweise Götzen zu dienen. Und das hat eigentlich hat in diesem Fall unmittelbar mit Unzucht zu tun. Und fast in jedem Fall, wo du einen Christen kennst, der in irgendeiner Form Unzucht treibt, kannst du dir sicher sein, der hat auch ein Problem mit Götzendienst. Und das ist auch der Grund, weshalb wir in einer hochsexualisierten Gesellschaft heutzutage leben, wo unter dem Grundsatz Sex sells alles Mögliche mit Sex und mit Erotik und all diesen Dingen zu tun hat. Das zeigt einfach nur, wie götzendienerisch unsere Gesellschaft geworden ist. So, und okay, Jesus bringt uns einmal wieder zur Offenbarung 2 gehen. Genau. Wir lesen nochmal Vers 14, aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Und jetzt kommt Vers 15, was er eigentlich damit meint. Da war natürlich in der Gemeinde niemand, der irgendwie Biliam oder Balak oder der Esel war auch nicht in der Gemeinde. Das ist ein Bild für etwas, was dort stattgefunden hat, und das kommt jetzt in Vers 15, so hast du auch solche, die an der Lehre der Nikoaliten festhalten, die ich hasse. Jesus sagt, das, was damals mit Balak passiert ist, diese Lehre Balaks, Götzenopfer und Unzucht, genau dasselbe kommt durch diese Sekte der Nikoaliten in die Gemeinde. Und es gibt in der Gemeinde von Pergamon welche, die daran festhalten. So, und ich habe mal nachgeschlagen. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass die Nikolaiten, weil das kommt auch vorher, da in Kapitel 2, Vers 6, die Epheser hatten damit auch Probleme. Und ein Problem, und Offenbarung 2, Vers 6, da sind Schreiben der Gemeinde in Ephesus, da heißt es auch, aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Also die Gemeinde in Ephesus hatte damit kein Problem, Entschuldigung, sondern die hat ist eins geworden mit dem Hass Jesu und hat das gehasst, was er hasst. So, diese Lehre der Nikolaiten. Ich habe mal nachgeschlagen und mal nachgeforscht, und da gab es einen Mann, oder, also pass auf, wir hatten ja schon vorher besprochen, diese Gemeinde der Nikolaiten ist höchstwahrscheinlich, das ist zumindest die Kirchenväter stimmen damit überein, dass die benannt wurden nach dem letzten Diakon, nach dem siebten Diakon aus Apostelgeschichte Kapitel 6, Nikolaus. Und dass er mit Absicht als letzter in dieser Liste genannt wird, weil er dann vom Glauben abgedriftet ist und eine Sekte gegründet hat, die Nikolaiten. So, und jetzt habe ich mal nachgeschlagen, und da gab es einen Mann, der heißt Viktorin von Petau, und der wurde 250 nach Christus geboren, war also wesentlich näher dran an den Ganzen als wir, und der hat den allerersten Kommentar zur Offenbarung geschrieben. Kommentare gab es also damals schon. Wow. So, und der hat reingeschrieben über diese Stelle Offenbarung 2. Vor jener Zeit hatten streitsüchtige und verderbenbringende Menschen im Namen des Diakons Nikolaus sich eine Sonderlehre geschaffen, dass nämlich Götzenopferfleisch einem Exorzismus unterzogen werden soll, damit es gegessen werden kann. Und dass ein jeder, der Unzucht getrieben hat, am achten Tag Frieden empfange. Also ziemlich easy. Wenn du Unzucht getrieben hast, dann ist okay, dann lässt du 8 Tage verstreichen und dir wird automatisch vergeben. Mit anderen Worten, Unzucht
Ja.
Ist kein Problem mehr.
Ich kann es auch noch 8 Tage wieder neu umzutreiben. Kannst du es jeden Tag machen?
Du kannst es jeden Tag machen und danach nur 8 Tage warten und dann ist es dir vergeben.
Jeden Tag.
Genau.
So. Und.
Du musst nur 8 Tage warten, bevor du stoppst aufhören.
Und jetzt verstehen wir, jetzt verstehen wir, warum Jesus das gehasst hat. Da war eine Lehre, die den Christen vermittelt hat, oder diese Nikolaiten haben diese Lehre gebracht und haben gesagt, du kannst Unzucht treiben, so viel du willst. Und du kannst in den Götzentempel gehen, dich hinsetzen zu Tisch mit den Götzendienern und das Opfer der Götzen einfach essen. Was Paulus über das Götzenfleisch gesagt hat, ist immer was anderes. Das ist wichtig zu unterscheiden, weil das verwirren manche Leute. Paulus meint Fleisch, was auf dem Fleischmarkt angeboten wird, sagt er. Alles, was du auf dem Fleischmarkt angeboten bekommst, das kaufe und iss und genieße, ohne irgendwie schlechtes Gewissen zu haben. Wenn du aber in den Götzentempel gehst und dich an den Götzentisch setzt, und Paulus nennt das Gemeinschaft mit Dämonen hast, das ist etwas anderes. Du isst das Götzenopfer als Götzenopfer. So, und jetzt war hier eine Gruppe, die hat gesagt, du kannst nicht nur Unzucht treiben, wie du willst, sondern du machst Pokus, Pokus, Abracadabra und dann kannst du das Götzenopfer ohne Probleme essen. Also sowieso eine ganze Orientierung komplett weg von dem, was das Evangelium eigentlich bedeutet, dass es um das Herz geht und dass das Herz das Problem ist. Zurück zu einer äußerlichen Religion, wo es nur um Tamtam und Abracadabra geht und am 8. Tag kannst du wieder die Absolution erhalten. Ja, klingt katholisch. Wer den Segen Obi et Obi zu Ostern hört, ob Radio, Fernsehen, ist alles dogmatisch geregelt, oder live vor Ort, dem werden alle seine Sünden vergeben. Einfach nur, wer das hört. Du musst nur das Radio anmachen, nur den Fernseher anschalten. Das wurde extra festgelegt, als dann das Radio erfunden wurde. Was ist jetzt, wenn der das nur im Radio hört, den Segen vom Papst? Ist ihnen dann auch vergeben und dann haben die sich zusammengesetzt an einem großen runden Tisch, haben das diskutiert und dann schriftlich festgehalten, ja, auch dem sind die Sünden vergeben. Dann wurde der Fernseher erfunden. Dann neue Frage dazu. Wurde auch geregelt, so, du brauchst es nur hören und wenn du dir das überlegst, dann siehst du, was für eine, was das, ja, dass es nicht christlich ist, was da abgeht. So, das war die Lehre der Nikolaiten. Unzucht und Götzendienst. Beziehungsweise Zauberei, weil das ist ja wirklich Zauberei, da irgendwie Fleisch zu beschwören und dann Dämonen aus Fleisch auszutreiben und diesen ganzen Quatsch zu tun. Die Lehre Biliams wird verkörpert und also war sichtbar in der damaligen Zeit durch die Nikolaiten. So, was haben wir heute damit zu tun, fragt ihr jetzt vielleicht, weil ihr kennt niemanden, der bei dem Club der Nikolaiten ist und auch niemanden, der ein Buch hat, die Lehre Williams und daran festhält. Wir sind dazu aufgerufen, entschieden und entschieden zu stehen gegen Kompromisse, die der Feind in die Gemeinde hineinbringen will. Denn das ist das, was es eigentlich geht, um was es geht bei der Lehre Williams. Der Feind möchte, dass wir Kompromisse machen. Der Feind möchte, dass wir sagen, ach, ein bisschen davon, ein bisschen hiervon, ein bisschen Unzucht, ein bisschen Götzendienst, das ist schon nicht so schlimm. Das ist das, was der Teufel will. Weil er weiß, der will uns nicht zu irgendwelchen Satanisten machen, die tätowiert von oben bis unten irgendwelche sich ritzen und dann irgendwelche Opfer bringen, irgendwelche Ziegenopfer oder sowas. Das hat er gar nicht mit uns vor, der Teufel. Ja, du kannst erleichtert aufatmen. Etwas viel Schlimmeres vor. Er will, dass du in deinem christlichen Deckmantel bleibst, immer noch fromm in die Gemeinde gehst, im Hauskreis sitzt und Amen an den richtigen Stellen sagst, aber im Herzen hast du Kompromisse gemacht. Und das Sendschreiben von Pergamos ist ein Aufruf an uns für Kompromisslosigkeit. Dem Feind keinen Raum zu geben. Sich nicht, selbst wenn wir dort wohnen, wo der Teufel wohnt, und wir wohnen hier, wo viele Dämonen wohnen, dass wir nicht klein beigeben, dass wir nicht sagen, ja, okay, so ein klein bisschen ist schon okay, macht ja hier jeder. Dass wir unsere Gesellschaft nicht bestimmen lassen für uns, was normal und was richtig ist, sondern dass es vom Wort Gottes ausgeht. dass das Wort Gottes uns sagt, was richtig und was gut ist. Ein Ruf zur Kompromisslosigkeit. Besonders Kompromisslosigkeit mit sexuellen Sünden und Unzucht. Dass wir da keinen Millimeter Raum geben und wenn wir gefallen sind, dass wir Buße tun, dass wir umkehren, dass wir unsere Sünden bekennen und dass wir den Krieg wieder aufnehmen und den Kompromiss brechen. Gegen Sünde muss Krieg geführt werden, besonders in so einer geladenen Atmosphäre wie in Pergamos. Oder wie bei uns hier in Dresden. Vielleicht nicht so geladen wie damals, aber geladen. Und deswegen ist es so wichtig auch zu wissen, was ist Sünde? Was hat das Wort Gottes mir für einen Weg bereitet, dass ich Sünde überwinde? Wie kann ich Sünde hinter mir lassen, selbst wenn sie schon seit Jahrzehnten meine Gewohnheit ist? Für all das hat das Wort Gottes ja Antworten. Und darin müssen wir uns vertiefen. Das muss zu unserem Denken, zu unserem Reden, zu unserem Handeln werden, sodass wir im Sieg des Herrn wandeln. Jesus hasst die Vermischung seiner Gemeinde mit Unzucht, Götzendienst und Zauberei. So, die Aufforderung Christi. Ich habe ja Aufforderung und Drohung Christi, weil es ist wirklich eine Drohung. Also wenn jemand mir sagt, pass auf, wenn du nicht aufhörst, ich komme für Krieg mit dir, das klingt schon wie so eine Drohung, oder? Ja, wie eine Trump-Twitter, wobei man den ja nun lange nicht mehr ernst nehmen kann, aber wenn Jesus eine Drohung gibt, sollten wir die wirklich ernst nehmen, weil er wird nicht zögern, sie durchzuziehen. Sondern die erste Aufforderung, die er uns gegeben hat, ist die wunderbarste und herrlichste, tu Buße. Die Buße ist das Wunderbarste, was uns Gott geschenkt hat. Weil sie weist uns den Weg heraus aus der Sünde. Er überführt uns durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes. Und dann befreit er uns, indem er sagt, jetzt kehr um, tu Buße, die Tür ist offen. Du musst einfach nur durchgehen, Entscheidungen treffen, aktiv anfangen zu kämpfen, aktiv das Gegenteil von dem zu tun, was du gerade eben getan hast. Eine Umkehr. Halleluja. So, fast jedes Sendschreiben hat ja diesen Aufruf Buße. Ich habe da schon sehr viel drüber geredet. Wenn ihr über das Wesen von Buße lernen wollt, lest Lukas Kapitel 15. Da steht alles drin, was ihr braucht, um Buße zu verstehen. In drei Gleichnissen. Verrate ich jetzt nicht. Verlorene Münze. Verlorene Schaf. Und der verlorene Sohn. Und die ersten beiden Gleichnisse enden mit einem Satz. So wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte. Die Lampe, die angezündet wird in einem dunklen Haus, um alles auf den Kopf zu stellen und zu erleuchten, das symbolisiert den Heiligen Geist. Der uns hinterhergeht und Mensch wird und in unseren Dreck hineingeht, ist der gute Hirte, der uns findet. Und der Vater ist der Vater. Aber in allen drei Gleichnissen geht es um Buße. Wenn Gott einen Menschen findet und rettet, das erkennt man daran, dass er umgekehrt ist. Wir denken ja, aber das Schaf, was macht das Schaf schon, um gerettet zu werden? Was macht denn die Münze, um gefunden zu werden? Das ist genau das, was passiert, wenn ein Mensch Buße tut. Halleluja. Okay. Sonst komme ich jetzt hier noch in eine Lehre über Buße. Das ist auch sehr schön, Lehre. Und dann, Jesus sagt, tue Buße. Und er sagt, wenn ihr nicht Buße tut, das steht in Vers 16, tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Puh. Er sagt, ich komme rasch über dich. Wenn du nicht Buße tust, ich komme rasch über dich. In Sachen Unzucht, in Sachen Götzendienst duldet Jesus keinen Zeitaufschub. Er sagt, wenn du es nicht jetzt tust, wirst du es bereuen. Und das ist nicht irgendwie ein Jesus, den ich mir zurechtgezimmert habe. Nein, das steht tatsächlich hier. Das ist nicht irgendwie interpretiert. Jesus sagt, wenn du nicht Buße tust, ich komme rasch über dich und werde Krieg gegen dich führen mit dem Schwert meines Mundes. Jesus ist es so wichtig, dass seine Gemeinde rein und heilig ist, dass er Krieg gegen die führt, die nicht Buße tun wollen, die die Gemeinde verunreinigen. Vielleicht sagst du, aber das war doch noch in seine Privatsache, der kann doch da in seinem Wohnzimmer machen, was er will, der kann doch da auf Arbeit gucken, wen angucken, was er möchte und so weiter. Nein, dann verstehen wir das ganze Prinzip von Sünde nicht. Wenn ein Christ sündigt, geht es alle anderen was an. Deswegen sagt Jesus, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, dann gehst du zu ihm hin und sprichst mit ihm. Und wenn er sich überzeugen lässt, hast du ihn gewonnen. Und wenn er nicht hört, dann kommt er zu zweit, zu dritt. Und wenn er dann nicht hört, vor die Gemeinde. Sünde ist etwas, das im christlichen Leben nichts zu tun hat. Leonard Ravenhill sagt immer, in den Predigten, die ich manchmal von ihm höre, unser Problem ist, dass wir mehr Angst haben vor dem Wort Heiligkeit als vor dem Wort Sündhaftigkeit. Und das stimmt. So, wenn wir ein Problem haben, dann ist es Sünde. Jesus will Krieg gegen uns führen. Und einen Zwei-Fronten-Krieg kannst du nicht gewinnen. Da weißt du unsere Geschichte. Wenn die Welt dort steht und gegen dich kämpft, weil du Christ bist, und du aber Kompromisse mit ihr machst, ist Jesus, der eigentlich dein Herr ist, auf einmal auch noch dein Feind. Und greift dich ebenfalls an. Und du kannst du nicht gewinnen. Tu lieber Buße. Tu lieber Buße.
Ich kann mir das irgendwie schwer vorstellen, was das so bedeuten könnte, dass Jesus Krieg führt. Und dann steht ja auch noch dieses mit dem zweischneidigen Schwert. Also das hat ja auch eine Bedeutung. Das steht ja für was. Ja. Könnte ja auch einfach so stehen, nicht für Krieg mit dir, aber steht ja für Krieg mit dem zweischneidigen Schwert, das aus meinem Mund kommt. Nee, das kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, wie das aussehen soll.
Also, ich habe mir darüber noch keine Gedanken
aber
gemacht.
Aber dann die Bibel in den Kopf, oder?
Ich denke, was Jesus meint, ist dasselbe Wort, was aus meinem Mund kommt, um dich zu erbauen und zu ermutigen. Dadurch, dass du nun Kompromisse gemacht hast und eigentlich ein Überläufer geworden bist, ist das gleiche Wort das, was dich vernichtet, was dich richtet, was dich verurteilt.
Okay, ja.
So würde ich das jetzt, als ich habe mir da vorher noch keine Gedanken gemacht, das wäre jetzt mein erster Gedanke, dass das, was mir eigentlich zum Sieg und zum Segen gegeben ist, auf einmal das wird, was mich verurteilt. Und das ist auch mit anderen Aussagen der Schrift kompatibel. So, die Sache ist, Jesus ist seine Ehre, Jesus ist die Reinheit seiner Braut so wichtig, dass er selbst gegen seine geliebten Kinder, die er eigentlich erlöst hat, Krieg führt.
Der zu seinem Wunsch.
Ja. Durch unterlassene Buße wendet sich Jesus selbst gegen seine Gemeinde, weil der Feind durch Kompromisse in sie selbst eingedrungen ist. Der Feind ist dann nicht mehr nur draußen, sondern er ist innen drin. Und deswegen gehen wir über in das Feindeslager und Jesus kämpft gegen uns. Und dieses, dass Jesus gegen uns kämpft, ist ja immer ist ja nie ein, ich vernichte dich bis zur Hölle, sondern es ist immer ein, du wirst gezüchtigt, damit du zur Buße kommst. Jesaja 26 heißt es, wenn die Gerichte Gottes die Erde treffen, lernen die Bewohner der Erde Gerechtigkeit. Dass sie umkehren, dass sie zurückkommen. Okay. Machen wir noch weiter. Jetzt kommen, wie bei jedem Sendschreiben am Ende, die Verheißung für diejenigen, die überwinden. Das sind in diesem Fall diejenigen, die sagen, mit der Lehre will ich nichts zu tun haben, mit Unzucht und Götzendienst, mit all diesen Dingen will ich nichts zu tun haben. Ich überwinde dieses System der Welt, auch wenn es mich umgibt. Und es sind aber auch die Kompromisse eingegangen sind, aber umgekehrt sind. Die sich wieder neu gereinigt haben, die wieder neu gesagt haben, ich will damit nichts mehr zu tun haben, die wieder den Krieg angefangen haben gegen die richtige Seite. Und die Kompromissbereitschaft weggelegt haben. So, für beide gilt jetzt diese Verheißung. Erstens, steht in Vers 17, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist in den Gemeinden sagt, wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. So, also dieser ganze Vers ist eine reine Interpretationssache, sowohl der weiße Stein als auch der neue Name und auch das verborgene Manna, da kann man nur mutmaßen, was das bedeutet. Meine Interpretation wäre jetzt gewesen, natürlich mit Hilfe von noch jemand anderes, wo ich mich belesen habe, das Manna, was das Volk Israel gegessen hat, ja, ihr wisst ja, das Brot lag eines Morgens da und dann haben die gesagt, was ist das? Was ist das? Was ist das? Und dann haben sie es genannt, was ist das? Der Manna bedeutet, was ist das? Schon witzig, ne? So, und dieses Brot mussten die jeden Morgen sammeln, um ernährt zu werden. Wenn die Sonne haben aufgehen lassen in der Wüste, war das verfault und von Würmern zerfressen und die konnten es nicht mehr aufheben. Auch für den nächsten Tag konnten sie nicht sammeln. Sie mussten jeden Tag neu sammeln, was ja ein Bild für das Wort Gottes ist. Dass wir jeden Morgen neu, das können wir nicht bis morgen aufsparen, sondern jeden Morgen neu nähren wir uns vom Wort Gottes. So, und Mose hat gesagt, nimm etwas von diesem Manna zu Aaron und lege es in ein Gefäß und tu das in die Bundeslade Gottes. In die Gegenwart Gottes. Und da ist das Manna nie verfault. Das war immer frisch. Auch noch Jahrzehnte danach, auch als sie schon in Israel waren, als sie schon den Tempel gebaut haben. Das Manna, was da drin war, war immer frisch. Das ist nie verfault. Halleluja. Die Gegenwart Gottes. Gott will uns von dem oder die Überwinder bekommen zu essen von dem verborgenen Manna. Aus der Bundeslade selbst, aus der Gegenwart Gottes, aus dem Herzen des Vaters. Das ist nicht veraltet. So, es steht also, würde ich jetzt interpretieren, für die übernatürliche Versorgung durch das Wort Gottes. Und irgendwie hat alles ja hier mit dem Wort Gottes zu tun. Ne? Wenn wir das mal uns durchlesen, Vers 12 bis 17 am Anfang, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat, aus dem Mund ist das Wort Gottes. Du hast an dem Namen, an dem Glauben festgehalten, der durch das Wort Gottes definiert wird. Bileam sollte fluchen, hat aber das Wort Gottes gesprochen. Vers 15, Jesus hasst die Lehre der Nikolaiten, weil er weil es dem Wort Gottes entgegensteht. Jesus führt Krieg mit seinem Wort und am Ende gibt er uns sein Wort zu essen. Irgendwie hat alles mit, das ist jetzt gerade frisch zu mir gekommen. Das ist verbogene Manna. Halleluja. Es ist,
halt, es ist frisch.
Genau. Das Wort Gottes erhält uns oder vernichtet uns. Jesus sagt, Mose sagt, wehet euch heute. Segen oder Fluch. Und dann schiebt er hinterher, bitte, wählt doch den Segen. Das gleiche Wort. Und so endet auch das Buch der Offenbarung. Wer irgendetwas hier da verändert von diesem Buch, dem werden die Flüche gegeben, von dem in diesem Buch geschrieben steht. Das gleiche Buch bewirkt Segen und Fluch. Dann bekommen wir einen weißen Stein. Dieses Wort Stein oder dieses Wort weiß bedeutet glänzend weiß, also eine Strahlkraftbesitzer. Und das Stein ist das Wort für Edelstein. Also ein ganz wertvoller, glänzender, heller Stein. Also nicht so, wie was wir hier ums Haus drum rumliegen haben, diese Dinger da. Weiß nicht, wie man das nennt, unter dem Balkon. Das ist ja auch weiße Steine. Oder im Aquarium. Das ist also nicht so ein Stein, sondern das ist ein ganz wertvoller Stein. Und der symbolisiert diesen ewigen Lohn, den Jesus uns aushändigen wird. Wie so eine Art Medaille, den er uns überreicht hat. Wenn ihr überwindet, ihr kriegt einen weißen, einen glänzenden, wertvollen Stein. Reicht auch als Krone, keine Ahnung, kann man ja auch, gibt es ja auch welche mit Steinen. Und ich zeichne euch damit aus. Und auf diesem Stein steht ein neuer Name, den nur denen wissen, die ihn selber empfangen. Ein Ehrentitel für diejenigen, die überwinden. Ein, ja, so. Wie auf so einer Medaille steht auch drauf, erster Platz vielleicht oder sowas. ein neuer Name, ein Titel für die Überwinter. Aber selbst das kann man nicht genau sagen, was es bedeutet. Wir werden auf jeden Fall reich belohnt, wenn wir überwinden. Das ist das, was wir festhalten können. Halleluja. Okay, ich bete mal und dann, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr Fragen stellen. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deinen Ruf zur Kompromisslosigkeit. Ich danke dir, dass du, wenn wir in Verfolgung ausharren und aushalten und deinen Namen und den Glauben bewahren, dass du uns lobst dafür. Bitten dich, dass wir so eine Qualität von Frömmigkeit und so eine Qualität von Glauben und Gebetsleben entwickeln können, dass wir in dieser Verfolgung standhalten und festhalten, auch wenn es durch Leiden geht. Ich bitte dich, Herr, dass du uns einen Eifer schenkst, der kompromisslos bereit ist, deinen Willen zu tun. Dass wir nicht weich werden gegenüber den Angeboten des Feindes, seien sie noch so attraktiv und so schön, sondern dass wir festbleiben und es ablehnen und verwerfen, weil wir wissen, dass dein Wille ewiges Leben bringt. Aber dass der Wille des Teufels, wenn wir den tun, dass es uns ewiges Verderben bringt. Wir bitten dich, Jesus, dass du uns wachsame Herzen gibst, dass wir einfach die Versuchungen des Feindes und die Angebote des Feindes unterscheiden können und frühzeitig mit Besonnenheit Nein sagen können und dagegen kämpfen können. So wie du gegen uns kämpfst, wenn wir Kompromisse schließen, so wollen wir doch schon selber vorher gegen den Kompromiss kämpfen, bevor wir hineingegangen sind. Vorher mit dem faulen Kompromiss, mit dem falschen Frieden, mit der Sünde kämpfen und Krieg mit ihr führen, damit nicht du kommst und Krieg mit uns führst. So, Herr, wir wollen uns entscheiden, mit wem wir Krieg führen wollen. Und wir wollen nicht mit dir Krieg führen, sondern mit der Sünde. Wir danken dir, Herr, dass dieser Ruf ewiges Leben bringt und einen Lohn, der in Ewigkeit nicht von uns genommen wird. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Leute, ich weiß nicht,